Guten Morgen. Geht's euch gut? Die, die jetzt nichts gesagt haben, ist auch nicht schlimm. Gott liebt uns, ob es uns gut geht oder nicht. Und Gott freut sich über unser Lob, ob es uns gut geht oder nicht. Und Gott hat's verdient, ob es uns gut geht oder nicht. Denkt man manchmal, es gibt so Zeiten in unserem Leben, ich habe Gott vorher dafür gedankt, dass er es, also mir jedenfalls, ein bisschen leichter macht heute, weil die Sonne scheint. Also mir tut es immer gut, meiner Seele irgendwie. Wenn so trübes Wetter ist, wir sagen immer Urlaubswetter. Also wenn wir mit dem Wohnwagen so in Urlaub fahren, dann ist meistens anderes Wetter als jetzt. Vor einiger Zeit habe ich mit unseren Kindern gesprochen und haben sie gesagt, das Schönste am Wohnwagen war eigentlich immer nachts beim Einschlafen, dieses leise Trommeln auf dem Wohnwagendach. Und so haben die auch diesem Wetter was Positives abgewonnen. Aber ich habe mir gedacht, so in letzter Zeit, da war echt so alles drin, was so im Leben drin ist. Wir haben am Mittwoch in Südtirol noch eine Taufe gehabt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Dann sind wir heimgefahren. Dann hatte ich am Freitag eine Beerdigung von einem Ende 50-jährigen Mann, der vollkommen unerwartet verstorben ist. Große Tragödie für die Frau. Und dann hatten wir am Samstag eine Hochzeit. Das ist das Leben. Es gibt schöne Dinge, es gibt weniger schöne Dinge. Aber das ist das, was unser Leben ausmacht. Und solange wir hier auf dieser Welt leben, muss uns eins klar sein. Gott hat uns niemals versprochen, dass er alles Leid von uns fernhalten wird und dass es nur noch Schönes und nur noch Sonnenscheintage geben wird. Und trotzdem, und das ist mein Thema für heute Morgen, und das schließt sich ein bisschen auch an das an, was Thomas schon zur Einleitung gesagt hat, trotzdem dürfen wir wissen, dass Gott unser Bestes will. Ich bin vor etlichen Jahren auf einen Vers gestoßen, der mich sehr berührt hat und der mich seitdem eigentlich auch nicht mehr losgelassen hat. Wir finden den in Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Wenn du willst, darfst du den aufschlagen, damit du den daheim auch schneller wieder findest. Manche streichen den ja auch an. War zum Beispiel ganz interessant bei dem Mann, der in der Ulmer Gemeinde gestorben ist. Da hat die Frau anschließend in seiner Bibel so ein bisschen geblättert und hat einen Vers gefunden, der so ganz dick angestrichen war, wo wir einfach gemerkt haben, das war das, was ihm wichtig war, was uns danach so im Trauergottesdienst ein bisschen geleitet hat und was uns auch Trost gegeben hat. Vielleicht ist es auch so ein Vers, der in deiner Bibel irgendwann mal ganz dick angestrichen ist. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Also ein bisschen ältere Übersetzung. Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens, des Heils und nicht des Leides, dass ich euch das Ende gebe, auf das ihr wartet oder worauf ihr hofft, dass es ja am Ende so wird, wie ihr euch das erhofft. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass wir verstehen, dass es Gott gut mit uns meint. Wenn du vorher zu denen gehört hast, als ich gefragt habe, geht's dir gut, und du voller Freude sagen konntest, ja, mir geht's richtig gut, dann ist es für dich jetzt vielleicht nicht so schwierig zu sagen, Gott meint's gut mit mir. Aber wenn du zu denen gehörst, denen es gerade nicht so gut geht, bei denen zwar jetzt meteorologisch die Sonne scheint, aber wo einfach gerade Regen in deinem Herzen, in deiner Seele ist, wo dunkle Wolken da sind, wo es gerade stürmt, wo der Seegang rau ist, gerade dann darfst du an dieser Wahrheit festhalten, Gott meint es gut mit dir. Und wir haben festgestellt, man kann das immer wieder sich sagen und man kann daran festhalten und man kann sich das einprägen. Aber irgendwann kommen Zeiten in unserem Leben, wo wir feststellen, ob wir diese Wahrheit wirklich verinnerlicht haben, ob wir sie wirklich glauben oder ob sie halt irgendwie auf dem Papier steht. Und wir sind immer wieder froh über Gelegenheiten in unserem Leben, wo wir in Situationen gekommen sind, wo wir sagen konnten, das waren keine schönen Wettersituationen, und trotzdem wussten wir, dass es Gott gut mit uns meint. Und das ist auch das, was wir weitergeben können an andere Menschen, die in solchen Situationen stecken, dass Gott ein guter Gott ist. Wenn es irgendwas gibt, was wir aus der Bibel rausfinden können über Gott, dann ist es, dass er gut ist, dass er uns liebt, dass er gute Gedanken hat über uns. Und trotzdem, wenn du so mit Menschen ins Gespräch kommst, wir hatten zwar dieses Jahr beim Busseinsatz nicht ganz so viele Gespräche wie sonst, wissen auch nicht ganz genau, an was das lag, aber die Gespräche, die wir hatten, die waren jedenfalls wieder sehr gut. Und da hörst du immer wieder auch, dass Leute sagen, ja, also ob Gott gut ist, also in meinem Leben, da ist dieses und jenes passiert. Und gerade auch so in den letzten ein, zwei Wochen habe ich es von einigen Leuten gehört. Gestern habe ich wieder jemanden besucht. Ja, Gott straft mich, keine Ahnung. Gott meint es nicht gut mit mir. Gott hat mich vergessen. Gott hat den Stab über mich gebrochen. Und das sind so Situationen, wo ich glaube, wo es wichtig ist, dass wir in guten Zeiten diese Wahrheit in uns aufnehmen und uns daran festhalten, uns darin, das in uns aufsaugen, volltanken, damit in den Situationen, wo es schwierig wird, diese Wahrheit übrig bleibt. Und ich erinnere mich auch an Situationen in meinem Leben, wo ich diese Wahrheit so nicht wirklich verinnerlicht hatte, wo ich tief in mir drin, also natürlich hat man nach außen, bekennt man sowas natürlich auch ganz leicht, aber wo tief in mir drin doch andere Wahrheiten geherrscht haben. Wo wir vielleicht ganz falsche Gottesbilder haben, wo wir Gott Dinge zutrauen, die er nie tun würde. Wo wir Gott Dinge unterstellen, die er nie machen würde. Vielleicht haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht wurden wir auch falsch gelehrt. Es kommt ja leider auch vor, dass wir ein ganz seltsames Gottesbild vermittelt bekommen. Ich erinnere mich an meinen Vater, der mir gesagt hat, alles an was er sich erinnert, an Religionsunterricht oder auch in der Kirche, ist, dass der Pfarrer ihnen immer Angst gemacht hat vor der Hölle. Gott war für ihn immer ein strafender Gott. Ein Gott, der eigentlich bloß darauf wartet, dass du irgendeinen Fehler machst und dann haut er zu mit dem Knüppel. Wie viele Menschen sind mit so einem Gottesbild aufgewachsen? Und jetzt sollst du plötzlich glauben, dass es Gott gut meint mit dir, dass er Gedanken des Friedens über dich hat. Manche Leute sind auch von ihrer Persönlichkeit her irgendwie anders gestrickt. Für manche Leute ist das Glas halb voll und für andere ist das Glas halb leer. Und für diejenigen, für die das Glas halb leer ist, da ist immer auch Misstrauen angesagt. Na, ob das wirklich stimmt? Ja, da kann man ja viel sagen, aber ob das wirklich richtig ist? Letztlich kommen solche Gedanken, egal ob nun unmittelbar in unser Herz oder über irgendwelche Menschen mittelbar uns zugetragen werden, letztendlich kommen diese Gedanken vom Feind. In Johannes 8, Vers 44, da wird uns von Jesus gesagt, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Der Teufel, der hat einen Wunsch und das ist, unsere Beziehung zu Gott kaputt zu machen. Und deswegen versucht er uns mit Informationen zu füttern, mit Halbwahrheiten oder mit richtigen Lügen und versucht uns irgendwie dahin zu bringen, dass wir Gott misstrauen. Und darin ist er jetzt nach vielen tausend Jahren Übung richtig gut geworden. Ich weiß nicht, vielleicht war er früher auch schon richtig gut, vermutlich schon auch. Und er kennt dich. Und der beobachtet dich und der weiß, wo deine schwachen Punkte sind. Und da packt er dich dann auch. Und dann passiert es wie bei der Eva. Sollte Gott gesagt haben. Ich denke, wir kennen das alle. Sollte Gott gesagt haben. Ich lese uns das ganz kurz vor. 1. Mose 3. Auf den ersten Seiten der Bibel wird uns schon hier vom ersten Angriff auf die Beziehung des Menschen zu Gott berichtet. Der Mensch lebt in perfekter Harmonie im Garten Eden mit Gott. In wunderschöne Gemeinschaft miteinander. Und jetzt kommt der Feind und sät Misstrauen. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Und diejenigen, ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber diejenigen, die die Geschichte kennen, die wissen, dass Gott natürlich nicht gesagt hat, dass man von keinem Baum essen darf, sondern er hat genau zwei Bäume ausgenommen von all den, keine Ahnung, wie viele tausend Bäume da vielleicht waren. Und die Frau, die hier angesprochen wird, die antwortet zunächst auch noch richtig. Natürlich dürfen wir. Gott hat gesagt, esst nicht, antwortet die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn! Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. So, vorher war Gott einer, der uns Gutes vorenthalten will, jetzt ist Gott einer, der lügt. Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Da haben wir es wieder. Gott meint's nicht wirklich gut mit dir. Da gibt's was Gutes, das könntest du haben, aber Gott gönnt dir das nicht. Aus irgendeinem Grund will Gott das nicht. Gott ist irgendwie, keine Ahnung, der ist geizig, der ist ich-bezogen oder was weiß ich was. Und Gott möchte das nicht. Und da macht die Frau den Fehler. Und die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Und dann ist passiert. Und es hat angefangen damit, dass sie Gott nicht zugetraut hat, dass Gott weiß, was er tut. Und dass sie Gott nicht zugetraut hat, dass es Gott wirklich gut mit ihr meint. Die Lügen, die der Feind verbreitet, die haben ein Ziel, das habe ich schon gesagt, unsere Beziehung zu Gott zu zerstören. Jesus formuliert es in Johannes 10, Vers 10 so, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Der Teufel möchte es kaputt machen. Er möchte uns Dinge rauben, er möchte uns Dinge wegnehmen. Er möchte uns das wegnehmen, was uns gehört. Ich habe da mal eine Zeit lang drüber nachgedacht und habe festgestellt, er kommt, um zu stehlen. Wenn ich dir was stehle, wem hat's vorher gehört, bevor ich es dir gestohlen habe? Ja, dir. Also genau genommen gehört's dir hinterher auch noch. So, wenn uns der Teufel also was stehlen will, dann muss was da sein, was uns gehört. Haben wir das verstanden? Der Teufel will uns was wegnehmen, was uns gehört. Das heißt, es gibt Dinge, die stehen uns zu, die gehören uns. Und das will er uns wegnehmen. Und da zählt die Gemeinschaft mit Gott dazu. Das ist was, was wir haben dürfen, was uns gehört. Das ist was, was Gott uns geschenkt hat oder umgekehrt, wofür uns Gott gemacht hat. Gott hat uns dafür gemacht, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Das ist unsere eigentliche Bestimmung. Das will uns der Teufel wegnehmen. Und dann heißt es hier im zweiten Teil von Johannes 10, Vers 10, dass auch Gott ein Ziel hat, beziehungsweise Jesus sagt hier von sich, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, in Fülle, im Überfluss, auf volles Genüge, wie auch immer du das übersetzen möchtest. Also da geht's nicht nur um irgendwie ein bisschen Leben, da geht's nicht nur irgendwie darum, ja, ihr sollt irgendwie halt auch leben oder so, sondern Gott sagt, ich möchte, dass ihr Leben habt im Überfluss, volles Genüge. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Und das ist offensichtlich das, was uns der Teufel wegnehmen will. Gott hat für uns ein Leben vorbereitet, wo wir aus seiner Fülle schöpfen dürfen. Und ich weiß nicht, was du jetzt da hörst, deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal dazu. Ich habe das vorher zwar gesagt, aber wir hören manchmal auf diesem Ohr ein bisschen selektiv. Das heißt nicht, dass es dir immer gut geht. Das heißt nicht, dass du in Reichtum schwimmen wirst. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, aber du wirst ein Leben, oder der Plan, den Gott für dich hat, ist ein Leben in der Fülle. Ein Leben, wo du eine satte Seele hast. Ich finde es so schön, wenn im Alten Testament davon berichtet wird, dass Menschen gestorben sind, dann heißt es oft, und er starb alt und lebenssatt. Das ist das, was Gott uns schenken möchte, dass wir auf unser Leben zurückblicken und sagen, ich bin satt. Meine Seele ist gesättigt. Das ist das, was Gott für uns hat. Und da gehört zum Beispiel auch das ewige Leben dazu. Johannes 6, Vers 40. Hast du dich manchmal gefragt, was der Wille Gottes ist? Hier ist es formuliert. Ein Teil des Willen Gottes. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist was, was Gott uns schenken möchte. Das ist eigentlich was, was uns gehört, was Gott uns zugesprochen hat, was wir uns abholen können. Wo der Feind versucht, uns davon abzuhalten. Ist ja klar. Aber eigentlich ist es was, was Gott für uns vorbereitet hat. Gottes Wille ist es, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. 1. Timotheus 2, Vers 4 hören wir nochmal, was Gott will. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das, was Gott eigentlich will. Gott will, dass wir ihn erkennen und dass wir gerettet werden. Und jetzt kommen wir zu so einem Vers. Ich hätte Thomas am Anfang fast widersprochen, bei dem, weiß ich, wie du den Vers bezeichnet hast, weshalb du ihn nicht vorlesen wolltest. Ich habe mir gedacht, Verse aus der Bibel sind nie Gesülze, genau. Sondern Verse aus der Bibel sind immer Wahrheit. Aber ich weiß, was du damit gemeint hast. Und das ist auch so ein Vers, den könnte man auch als Gesülze oder als, den kann man so leicht irgendwelchen Leuten um die Ohren hauen, denen es gerade nicht so gut geht. Aber diejenigen von uns, die schon schwere Zeiten hinter sich haben und die diesen Vers kennen, die haben hoffentlich die Erfahrung gemacht, dass es eben nicht bloß frommes Gewäsch ist, sondern dass es wirklich was ist, was wir erleben dürfen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und was wirkt da zum Guten mit? Wie war das? Ich habe jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Nee. Die meisten Dinge. Da steht Panta. Ich kenne bloß Pantau. alle Dinge. So, jetzt bist du gefordert. Jetzt kannst du sagen, ja Gott, da hast du aber ein bisschen dick aufgetragen. Alle Dinge. Hör mal, das ist ein starkes Wort. Weißt du, Gott, du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber in meinem Leben sind also ein paar Dinge passiert oder sind vielleicht momentan gerade. Du wirst mir noch nicht erzählen wollen, dass das mir zum Besten dient. Ich weiß nicht, ob du dich traust, so mit Gott zu reden. Zurzeit, habe ich ja vorher erzählt, gehört es auch zu meinen Aufgaben, einen oder anderen Trauernden zu bekommen. Und auch da gehört es zu diesen Aufgaben, manchmal eben auch Dinge zu sagen, die in dieser Situation natürlich unglaublich schwer zu fassen sind. Wie, was soll jetzt daran gut sein, dass mein Ehepartner stirbt? Und jetzt ist deine Entscheidung gefragt. Jetzt kannst du entweder sagen, Gott, das kann nicht sein. Und da ist jetzt auch die Frage, was von Gottes hast du? Behältst du solche Sätze dich in deinem Herzen und sagst, das darf ich nicht, was sagt man? Oder machst du es wieder David in dem Psalmen, dass du Gott alles vor den Latz knallst, der Gott ehrlich bist? Wisst ihr, wenn wir ein bisschen mehr nachdenken, dann würden wir feststellen, es macht eigentlich relativ weh vor dem allwissenden Gott. Irgendwie ist doch vollkommen egal, ob du die Sachen denkst. Gott weiß es ja sowieso. Und Gott hat auch kein Problem damit. Gott hat kein Problem damit, dass du zweifelst. Gott hat kein Problem damit, wenn du bist. Gott hat kein Problem damit, dass du seine Führung bist. Gott hat ein Problem damit, wenn wir unehrlich sind. Gott hat ein Problem damit, wenn wir heucheln. Aber solange du ehrlich bist Gott gegenüber, hat Gott kein Problem. Und jetzt darfst du ihm das sagen. Gott, was soll darin gut sein? Ich verstehe das nicht. Und vielleicht bekommst du eine Antwort, vielleicht bekommst du auch keine Antwort. Aber letztendlich ist deine Entscheidung, glaubst du, dass Gott Recht hat? Glaubst du, dass er das so gemeint hat, wie er es gesagt hat und es ist auch so tut? Oder glaubst du, dass Gott lügt oder dass Gott große Verschwörungen macht, die er nicht halten kann? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen in unserem Leben. Und es hat nichts damit zu tun, dass du sagst, ja, wenn alles gut geht, wenn die Situation in meinem Leben so oder so ist, dann glaube ich das schon, aber in dieser Situation, da glaube ich es nicht. Also entweder Gott sagt die Wahrheit oder er lügt. Wenn in seinem Wort steht, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum... Ist es die Wahrheit oder ist es Lüge? Wenn da stehen würde, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das meiste zum Guten sind, aber manchmal da passieren halt... Dann könnten wir sagen, ja okay, in dieser Situation, das ist gut für mich, in dieser Situation, keine Ahnung, da hat Gott nicht aufgepasst oder weiß nicht, war zu beschäftigt. Aber das steht hier, wir glauben, dass Gott... denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten nehmen. Und nochmal, jetzt ist deine Entscheidung gefragt. Sagst du, das ist Käse oder sagst du, das ist die Wahrheit? Und wenn du dich dazu entscheidest, dass es die Wahrheit ist, weil Gott durch und durch und heilig, würde ich dir wirklich raten, nimm diese Wahrheit in. So sehr du das jetzt vielleicht als billigen Trost finden magst, ich sag sowas auch nicht leicht vor. Jetzt sage ich nicht, ja, das Glauben, das alles zu ist in solchen Situationen alles. Aber es ist trotzdem eine Wahrheit. Wir müssen uns das auch selber immer wieder sagen. Denen, die Gott lieben, müssen alle, wie auch immer wir wollen, alle Dinge zum Besten nehmen. Und nochmal, ich würde uns sehr, sehr vorschlagen, dass wir das in guten Zeiten buchstabieren und tanken und lernen einprägen, damit es dann sitzt, wenn wir es brauchen. In Römer 12, Vers 2, wer mich schon ein bisschen kennt, der weiß, dass es einer meiner Lieblingsverse ist, Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Bibelkenner an die Front, was ist der Wille Gottes? Ein paar Sachen haben wir vorher schon gehört, aber was steht in diesem Vers? Ja. Und was ist der Wille Gottes? Das steht hier nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also der Wille Gottes ist gut, er ist wohlgefällig, darüber diskutieren, und er ist vollkommen. Ich finde es schon immer nett, wisst ihr, wenn man solche Gedanken zu Ende denkt. Ich habe vorher so einen Gedanken mal wenn wir dann zu Gott sagen, du hast es vielleicht noch nicht bekommen, aber weißt du. Sowas sagen wir ja nie, aber letztendlich, ich weiß nicht, ob du dich schon mal bei so einem Gedanken ertappt hast, wo du mit Gott so Diskussionen führst und sagst, ja, in deinem Wort steht schon, aber... Und dann natürlich... Solche Gedanken, die schieben wir auch ganz schnell wieder weg und wir sprechen das auch nicht aus, weil in dem Moment, wo wir es aussprechen, merken wir lächerlich. Aber wir zu Gott sagen, hör mal, weißt du eigentlich, was du mir gerade zumutest? Weißt du eigentlich, was da gerade in meinem Leben passiert? Ich weiß es ganz genau. Da gibt's eine Bibelstelle, die habe ich vor etlichen Jahren gelesen und die habe ich immer nicht verstanden. Da heißt, ich glaube, es ist in einem Psalm oder so, wo es heißt, wie kostbar in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Je nach Übersetzung. Ja, was ist das für ein schräger Vers? Wie ich dann verstanden habe, dass es Gott eben nicht egal ist, was mit uns passiert. Also kostbar in dem Sinn von, Gott freut sich, wenn wir sterben, so ist es ja nicht, sondern wenn Gott sagen, weißt du das, Gott? Ja, und ich leide mit dir, das ist mir doch nicht egal, wie es dir geht. Ich habe den Eindruck, manchmal wir denken, Gott sitzt auf seiner Wolke und regt die Welt und hat vollkommen vergessen, was hier unten passiert. Jetzt habe ich Probleme. Gott hat irgendeinen Weltenplan im Sinn. Und was mit mir passiert, das, ja, aber so ist es nicht. Ich weiß auch nicht, wie das macht, dass Milliarden, wo wir gerade sind, ja, dass er diese Menschen alle im Blick hat. Aber das ist das, was es gibt. Wie viele von euch leiden unter starkem Haarausfall? Braucht ihr euch nicht melden. Aber meine Frau hat sich manchmal schon Sorgen gemacht, dass sie zu viel Arbeit macht. Denn Gott hat alle Haare auf unserem Kopf gezählt. Und da ist er ständig am Zählen. Wisst ihr, das sind Wahrheiten. Ich weiß gar nicht, ob wir bewusst machen, was das ist. Ich liebe diese Szene in Bruce Allmächtig. Ich weiß nicht, wer das ist. Da tauscht Bruce, für eine Woche oder wie lange das geht, tauscht er die Plätze mit Gott. Und dann sitzt er vor diesem Computer und da kommen diese Millionen von... Und dann am Anfang versucht er, die alle zu lesen und ja oder nein oder was. Und am Schluss sagt er einfach, soll ich das überhaupt machen? Und sagt, beantworte alle mit ja. Gibt's die tollsten mit der Kapriol. Und ich glaube, diejenigen, die den Film mit ein bisschen einem offenen Herzen sehen, also in Gott A nicht tauschen, und B, was Gott leistet, die ganzen Gebete zu hören und zu entscheiden und gute Entscheidungen zu treffen. Wer von euch möchte mit der Angela Merkel tauschen? Gibt's irgendjemand? Also das Gehalt möchten wir vielleicht tauschen. Die Arbeitszeiten vermute ich dann schon eher nicht mehr. Stellt euch vor, ihr popelt in der Nase, am nächsten Tag ist es in der Bildzeitung. Und dann trefft ihr eine Entscheidung und ich kann euch heute schon sagen, dass die Entscheidung auf jeden Fall in Grund und Boden geschimpft wird, weil die Entscheidung so schlecht war. Und wenn alle hundertprozentig davon überzeugt sind, dass es richtig war, dann macht man sie trotzdem schlecht. Und dann stellst du fest, es gibt Entscheidungen zu treffen, die kannst du so und so treffen, ist immer schlecht. Wie viele Leute von uns schon, die wir ein relativ überschaubares Leben haben, müssen Entscheidungen treffen und stellen fest, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mir fehlt einfach der Überblick, mir fehlt die Weisheit, mir fehlt keine Ahnung was, um diese Entscheidung treffen zu können. Angela Merkel muss viel schwierigere Entscheidungen treffen. Und ich hoffe, dass wir ab und zu auch mal für sie beten, dass sie Weisheit bekommt. Ist ja zu unserem eigenen Guten. Und dann gehen wir noch eine Ebene oder zwei oder ich weiß nicht wie viele Ebenen höher und dann kommen wir zu Gott und jetzt muss Gott Entscheidungen treffen. Und das ist alles miteinander verwoben und verquickt und wenn das so ist, dann passiert auf der anderen Seite was anderes. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist für uns selber zu entscheiden, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und Gott ist gut. Und daraus ziehe ich jetzt den Schluss, was auch immer Gott entscheidet, wenn er es hätte besser machen können, dann hätte er es besser gemacht. Ich hoffe, dass du den Schluss mit mir ziehen kannst. Wenn Gott es hätte besser machen können, dann hätte er es besser gemacht. Ich glaube nicht, dass sich Gott mit dem Zweit- oder Drittbesten zufrieden gibt oder dass er sagt, ich habe jetzt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich entscheide es jetzt einfach mal. Ist vielleicht nicht so gut die Entscheidung, aber Hauptsache die Entscheidung ist vom Tisch. Gottes Wille ist gut, ist wohlgefällig und ist vollkommen. Also Gottes Wille ist gut und Gottes Wille ist vollkommen. Das sind Dinge, die können wir glauben. Und wenn wir das glauben, dann ist Gottes Wille wohlgefällig. Dann kann er mir wohlgefallen, dann kann er mir gut gefallen, dann kann ich Ruhe da drin finden. Dann kann ich sagen, Herr, ich verstehe nicht, warum du das machst. Ich hätte es jetzt anders gemacht. Aber ich glaube dir, dass du keinen Fehler machst. Ich glaube dir, dass du gut bist. Ich glaube dir, dass du in deiner Allmacht und in deiner Allwissenheit eine gute Entscheidung getroffen hast. Im Psalm 111, Vers 7 steht, er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Seinen Geboten kann man völlig vertrauen. Ich lese es uns nochmal vor. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut, und seinen Geboten kann man völlig vertrauen. Ich glaube, wenn wir das wirklich verstanden haben und wenn wir das in unser Herz reinbekommen haben und wenn das die Grundlage ist, auf der wir leben und auf der wir unsere Entscheidungen treffen und wenn wir das zur Basis unseres Denkens und Fühlens machen, ich glaube, dann können wir uns wirklich zurücklehnen. Und dann können wir sagen, Herr, dein Gesetz ist vollkommen. Also hier ist vom Gesetz die Rede, von den Geboten. Wir könnten, denke ich, genauso gut sagen, seinem Willen kann man völlig vertrauen. Und dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Aber mach einfach. Ich weiß nicht, ob ihr euch das... überlegt habt, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten, die hier sitzen, in ihrem Leben eine Entscheidung getroffen haben. Nämlich die Entscheidung, dass ihr nicht mehr selber Chef in eurem Leben seid. Also wenn wir das Leben mit Jesus anfangen, dann gibt es eigentlich zwei Dinge, die wir klären. Das eine ist die Schuldfrage, dass wir sagen, ich bin schuldig vor dir und ich danke dir, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist und ich bitte dich um Vergebung. Und das zweite, was wir klären, ist die Herrschaftsfrage. Das heißt, dass ich sage, mein Leben lebe ich ab sofort nicht in eigener Herrschaft, sondern ich tue das, was du willst. So, das ist eigentlich der Anfang des Lebens mit Jesus. Und ich weiß nicht, ob du dir, bevor du diesen Schritt getan hast, überlegt hast, was könnte Gott von mir wollen? Vielleicht hast du es ja irgendwann später mal gefragt. Was könnte Gott von mir wollen? Was könnte Gott von mir verlangen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich glaube, jeder, der irgendwie mit Gott unterwegs ist, hat früher oder später mehr oder weniger intensiv sich diese Frage mal gestellt. Schickt Gott mich jetzt nach Afrika? Das ist die klassische Frage. Oder, und was, wenn Gott will, dass ich ledig bleibe? Oh, oh, Martin, ha? Huh? Aha, sehr gut, Adelheid. Genau. Aber ihr kennt es doch, oder? Oder wenn, also meine Frau hat zwei, vielleicht hat sie noch mehr, aber sie hat jedenfalls zwei Dinge, die gar nicht gehen. Das erste ist, in einem Land zu sein, wo sie die Sprache nicht kennt. Das ist alles außerhalb Deutschlands. Und das zweite ist, irgendwo zu sein, wo es kalt ist. Also Höchststrafe für meine Frau wäre, Gott beruft sie zu den Eskimos. Und was, wenn Gott jetzt von mir verlangt, dass ich zu den Eskimos gehe? Oder wenn du dich mit Leuten unterhältst, die eben vor dieser Entscheidung stehen. Ja, ich denke, die meisten von euch kennen diese Fragen. Ja, wenn ich jetzt Christ werde, darf ich dann noch? Muss ich denn? Was auch immer das jetzt ist, darf ich dann noch zum Tanzen gehen? Darf ich noch rauchen? Muss ich, keine Ahnung, dann 10% von meinem Gehalt abgeben? Muss ich jeden Sonntag in die Kirche gehen? Darf man noch Mädchen nachgucken? Oder keine Ahnung, darf man noch Fernseher gucken? Darf man Karten spielen? Früher ein Riesenthema. Heutzutage nimmt man Pokerkoffer mit auf die Gemeindefreizeit. Also die Dinge haben sich einfach auch ein bisschen geändert. Ja, früher wäre deswegen unter Gemeindezucht gestellt worden. Versteht ihr? Und jetzt die Frage, ja, darf ich noch, muss ich, was verlangt Gott von mir? Um Himmels Willen, was, jetzt gebe ich Gott einen Freibrief, versteht ihr? Wir sagen Gott, okay, meine Schuld, die gebe ich ab, da habe ich ja einen guten Vorteil davon, aber jetzt erlaube ich dir, wie war das, heute haben wir gesungen, mich in dir verlieren und so, das ist jetzt scheinbar ganz modern, alle Leute wollen sich in Gott verlieren, ich denke mir immer, Leute, habt ihr euch das gut überlegt? So, wenn ich mich verliere, dann bin ich nicht mehr da, dann gibt's mich nicht mehr. Dann bin ich nicht mehr wichtig. Dann kann Gott mit mir machen, was er will. Der hat einen Blankoscheck. Habt ihr schon mal jemanden einen Blankoscheck ausgestellt? Leute, das ist Vertrauen. Auf dem Blankoscheck kannst du den Betrag selber eintragen. Der ist unterschrieben und alles. Das Einzige, was du noch machen musst, ist den Betrag einsetzen und auf die Bank gehen. Und das kannst du nur mit jemandem machen, dem du wirklich vertraust. Du gibst dem einen Scheck und der kann reinschreiben, was er will. Der kann 10 Euro reinschreiben, der kann auch 10 Millionen Euro reinschreiben. Dann ist vermutlich auch dein Konto überzogen. Und dann wird der Scheck nicht eingelöst, ist auch kein Problem. Aber jetzt geben wir Gott einen Blankoscheck und sagen, Gott, du kannst mir machen, was du willst. Und dann sagt Gott, ja, was können wir dem Karl Otto jetzt zumuten? Was stellen wir denn mit dem seinem Leben an? Und so ist Gott nicht. Und ich glaube, es ist wichtig für uns zu verstehen, dass Gottes Gebote, dass wir denen völlig vertrauen können. Dass wir Gott diesen Blankoscheck ausstellen können und wissen dürfen, Gott wird nichts von uns verlangen, was schlecht ist für uns. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Hat jemand von euch schon mal zu wenig Geld gehabt? Ja, was ist jetzt? Lügt das Wort Gottes? Ja, versteht ihr? Das mit dem Mangel ist so eine Sache. Mir wird nichts mangeln. Also ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber denkt doch mal darüber nach, was das eigentlich bedeutet. Mir wird nichts mangeln. Das heißt doch nicht, dass ich alles habe, was ich mir wünsche. Dass ich nie irgendwie den Bedürfnis habe, ah, das hätte ich gern und ich habe das nicht. Selbst solche Sachen wie, dass jemand krank ist über einen längeren Zeitraum, hat der Mangel? Natürlich hat der Mangel. Was bedeutet es jetzt, mir wird nichts mangeln? Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, aber lasst uns mal darüber nachdenken, wie das mit Prioritäten zusammenhängt, mit Dingen, die wirklich wichtig sind. Mir wird nichts mangeln. Ob wir es verstehen oder nicht. Halten wir an dieser Wahrheit fest, dass Gott gut ist und dass er nicht lügt? Oder sagen wir, Gott, das kann so nicht sein. Wenn sich das nicht ändert, dann sind wir zwei geschiedene Leute. Oder sagen wir, Gott, keine Ahnung, warum du das machst. Ich hätte es nie so gemacht und ich finde es auch überhaupt nicht richtig. Aber ich vertraue darauf, dass du keinen Fehler machst. Psalm 19, 8 bis 12 lese ich einfach mal ganz kurz vor. Und wenn da steht, das Gesetz des Herrn, muss man einfach ein bisschen dran denken, das Altes Testament, wir können jetzt auch sagen, der Wille Gottes oder die Wege, die Gott mit uns geht oder so. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar. Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Sie sind süßer als der beste Honig. Herr, ich gehöre zu dir. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Und du kannst den 119. Psalm lesen, da geht über, ich weiß nicht, 178, 96, keine Ahnung, über ganz viele Verse, geht's da über das, wie gut der Wille Gottes ist. So, jetzt muss ich mich etwas einschränken in dem, was ich euch hier vorschwärme. Ich lasse es vielleicht einfach bei dem Beginn. Gucke ich, ob noch irgendwas Wichtiges kommt. Hier kommen ganz viele wichtige. Aber ja, mal gucken. Also vielleicht einen noch zum Schluss. Ich denke an diesen Vers immer wieder, wenn wir Abendmahl feiern. Bevor ich jetzt den Vers vorlese, manche können sich jetzt vielleicht schon denken, was kommt, möchte ich euch noch eins erzählen. In diesen Gesprächen am Bus, da habe ich unter anderem ein Gespräch geführt mit jemand, der, sagen wir mal, einen anderen geistlichen Hintergrund hat, aus einer anderen Kirche kommt, die manche Dinge ganz, ganz anders macht wie wir. Und da haben wir uns unter anderem darüber unterhalten, wie das mit Liturgie und mit Zeichen ist. Rini hat sich beschwert, dass in vielen Kirchen, unter anderem in der evangelischen, bei uns sowieso Freikirchen, dass man sich nicht bekreuzigt. Ihr kennt das vielleicht? Ich glaube, der war orthodox oder so, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da habe ich gesagt, also wenigstens die Katholiken machen es ja, jedenfalls zu gewissen Zeiten oder Anlässen. Wir machen das jetzt irgendwie gar nicht. So Sachen wie Weihrauch, so Sachen wie, keine Ahnung, prunkvolle Gewänder, die Monstranz zum Beispiel. Wisst ihr eigentlich, woher Monstranz kommt? Was das Wort bedeutet? Lateiner an die Front. Genau. Monstrare heißt zeigen. Da macht man einen riesen goldenes, strahlendes Kreuz und so, um die Hostie zu zeigen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es alles gut ist und dass wir es brauchen oder so. Was ich sagen möchte ist, dass wir Menschen ganz, ganz stark auf unsere Sinne bezogen sind, weil das ist das, wie wir Dinge aufnehmen. So, wir in unserer Tradition, Ekklesia, Freikirche, was weiß ich was, wir beschränken das ganz, ganz viel auf einen Sinn und das ist der Hörsinn. Also bei uns, da hörst du die Lieder, gut, inzwischen werfen wir sie ja auch an die Wand, kann man ein bisschen was sehen vielleicht. Und dann, wir hören die Predigt und wir hören Zeugnisse und was weiß ich was. So, das Sehen ist schon ein bisschen unterrepräsentiert. Wir sehen relativ wenig. Was riecht ihr? Außer den Schweiß vom Nachbarn vielleicht oder das Parfüm oder sonst irgendwas. Aber wir riechen nichts von der Güte Gottes. Was schmecken wir? Also wir könnten jetzt Weihrauch einführen oder sowas. Würden wir vielleicht die Hälfte der Gemeinde verlieren, keine Ahnung. Aber was schmecken wir von der Güte Gottes? Was können wir anfassen von der Güte Gottes? Und da denke ich mir, da haben so andere Kirchen, die das anders machen, die haben an dem Punkt vielleicht sogar einen Vorteil oder so, weil einfach mehr Sinne angesprochen werden. Aber ich will jetzt nicht über unsere Gottesdienstpraxis hier schwadronieren, sondern ich wollte einfach als Einleitung zu diesem Vers, Psalm 34, Vers 9. Und deswegen finde ich das Abendmahl so schön. Da heißt's: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und damit möchte ich einfach abschließen. Das Abendmahl ist für mich was, wo wir schmecken, wie freundlich Gott ist. Wo wir Brot zwischen den Zähnen haben. Wir hatten früher in Ulm immer Weißbrot zum Abendmahl. Hatten wir hier in der Gemeinde ja auch. Und dieses Weißbrot, das gibt ja so ein bisschen nach. Und ich habe mir immer vorgestellt, kau jetzt auf Jesus rum. Ja, versteht ihr? Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Es ist sein Leib. Ich füge ihm Schmerzen zu. Durch das, was ich falsch mache. Und ich denke, das hat schon was. Versteht ihr so diese, mit den Sinnen das zu begreifen? warum hat Jesus gesagt, dass wir die Menschen taufen sollen? Hätte doch eigentlich gereicht, wenn man die Entscheidung trifft und gut ist. Aber was ist das für ein Bild, zu sagen, mein alter Mensch wird versenkt oder die Sünde wird abgewaschen oder welches Bild du dafür sehen möchtest? Und am Ende kommt was Neues raus, hat was Neues angefangen. Ein wunderschönes Bild. Und das ist das, wo ich mir wünsche, dass wir den zweiten Teil eben auch sehen. Also schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. So, jetzt haben wir das aufgenommen. Wir haben das wahrgenommen. Wohl dem, der auf ihn traut. Jetzt muss der zweite Schritt dazukommen. Du musst das glauben für dich. Du musst es annehmen. Du musst eine Entscheidung treffen. Du musst sagen, ja, ich glaube, dass es Wahrheit ist. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, wenn wir sagen, ja, es ist Wahrheit, dass Gott gut ist, dann heißt es wohl uns. Dann geht's uns gut. Dann haben wir Frieden. Dann können wir auch in schwierigen Situationen sagen, Herr, ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du keine Fehler machst. Und jetzt hoffe ich, dass das Wort irgendwie seinen Weg ganz tief in eure Herzen findet und dort einen fruchtbaren Boden vorfindet und seine Wurzeln tief in euch schlägt und das Ganze Frucht bringt. Denn eins ist auch klar, wir können hier viel theoretisieren. Die Frage ist wirklich, ob wir es aufnehmen, ob wir es glauben, ob wir unser Vertrauen darauf setzen, ob wir sagen, Herr, ich glaube dir, dass du gut bist. Ich glaube dir, dass du keinen Fehler machst. Ich glaube, dass du einen guten Weg hast für mich. Und wenn mir der Weg 100 Mal nicht schmeckt und wenn er schwierig ist und wenn ich sage, ich möchte es aber anders haben, dürfen wir im Übrigen auch. Hat Paulus auch gemacht. Wie gesagt, hat Gott 3 Mal darum gebeten, dass er Dinge in seinem Leben anders macht. Und Gott hat gesagt, Paulus, lass dir meiner Gnade genügen. Lass gut sein. Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort so deutlich machst, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass wir lesen dürfen, dass du gute Pläne über uns hast, dass du Gedanken des Friedens hast und nicht des Leides. Ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du ein durch und durch guter Gott bist und dass es überhaupt nicht in deinem Wesen ist, irgendjemandem wissentlich irgendwas Schlechtes zu tun, um, keine Ahnung, irgendwelche Launen abzureagieren. Wir dürfen wissen, Herr, dass du gut bist und dass du gute Gedanken über uns hast. Herr, und dann dürfen wir wissen, dass du auch die Mittel hast, deine Wege durchzusetzen. Aber wenn wir gute Dinge im Sinn haben, dann stellen wir immer wieder fest, dass wir es am Ende nicht tun können, weil wir eben im Gegensatz zu dir nicht allmächtig sind. Aber du bist allmächtig. Wenn du dir was vorgenommen hast, dann gibt's niemanden, der dich aufhalten kann. Und ich danke dir, Herr, dass die Entscheidungen, die du getroffen hast, auch wirklich weise sind. Herr, du bist allwissend. Du kennst alle Fakten. Es gibt nichts, was du übersiehst. Es gibt nichts, was dir entgeht. Und so schenkt uns, Herr, dass wir wirklich Frieden darin finden, dass du ein guter Gott bist und einen guten Plan für unser Leben hast. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass viele hier, am liebsten alle, Herr, diese Entscheidung treffen, dass wir unser Leben dir anvertrauen, weil wir wissen, dass es keinen besseren Weg gibt. Und dass wir kein besseres Leben haben könnten, als mit dir zu gehen. Ob es durch Tiefen geht oder über Höhen, die Sonne scheint, ob es regnet, danke, Herr, dass es einfach gut ist, mit dir zu gehen. Und Herr, ich möchte dir heute Morgen mein Leben ganz neu anbefehlen. Und ich möchte dir diesen Freibrief ausstellen, diesen Blankoscheck, Herr, dass du tun kannst mit mir, was du möchtest, weil ich weiß, dass du es gut meinst und dass am Ende dein Friede und dein Segen steht. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.